Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, Jesus Christus. Amen. Wir grüßen euch ganz herzlich, meine Frau und ich. Schon lange haben wir uns nicht gesehen. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom: Mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas mitteile an geistlicher Gabe, um euch zu stärken. Deshalb bin ich gekommen. Das möchte ich euch weitergeben, an euch. Ja, ob das dann gelingt, das ist eine andere Frage, aber ich habe mir meine Gedanken gemacht. Übrigens, das Lied, das wir gerade gesungen haben von Joachim Neander, das ja weltweit bekannt ist. Es wurde nach ihm das Neandertal genannt, oder wisst ihr ja sicher, bei Düsseldorf, Neander. Und da kommt auch 1856, der Neandertaler wurde dort gefunden. Aber ich möchte Folgendes. Wir haben gerade gehört aus dem Hebräerbrief: Werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat, so nach Luther jetzt. Das steht im Hebräerbrief. Und der Hebräerbrief ist voll Altes Testament. Es gibt immer wieder Christen, die sagen: Mit dem Alten Testament kann ich nichts mehr anfangen, ich brauche nur das Neue. Aber ich glaube sicher, dann haben sie noch nicht so sehr viel begriffen. Denn man kann das Neue Testament gar nicht ohne das Alte verstehen. Erst dann kann man den Heilsplan Gottes wirklich verstehen. Beides gehört ganz eng zusammen. Und das Neue Testament ist die Erfüllung des Alten. Und wir gehen heute ins Alte Testament. Das fünfte Buch Mose hat es mir angetan. Ein herausragendes Buch im Alten Testament. Ergreifend, wie Mose am Ende seines Lebens mit seinen 120 Jahren, so weit bin ich noch nicht, Gottes Volk noch einmal versammelt, jenseits des Jordans, also in der Wüste, in großer Klarheit stellt er ihnen noch einmal den ganzen Weg Gottes vor Augen, den er mit ihnen gegangen ist. Gottes Ziel ist ja das verheißene Land mit seinem Volk, auch mit uns. Und diesem Mann Gottes liegt alles daran, dass das Volk Gottes dieses Ziel wirklich auch erreicht. Das fünfte Buch Mose ist wie ein Testament, wie eine letzte Verfügung, eine Wiederholung der Geschichte mit seinem Volk. Gottes mit seinem Volk, eine letzte Anweisung, wenn man so will. Gottes Volk soll bereit sein, geheiligt sein, zugerüstet, reif sein, um das verheißene Land einzunehmen. Das Land, das Gott den Vätern versprochen hat, Abraham, Isaak, Jakob. Höhepunkt dieses Buches ist das 32. Kapitel, das Lied Moses. Daraus lese ich einige Verse, aber auch aus dem 5. Buch Mose. Keine Angst, ich lese keine 34 Kapitel heute. Aber ich möchte das Gesamtbild des Mose-Buches mal sehen. Da sagt Mose zum Beispiel: Ich will den Namen des Herrn preisen, gebt unserem Gott allein die Ehre. Er ist der Fels. Seine Werke sind vollkommen, denn alle seine Wege sind recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm. Gerecht und wahrhaftig ist er. Das verkehrte und böse Geschlecht hat gesündigt wider ihn. Sie sind Schandflecken und nicht seine Kinder. Dankst du so dem Herrn, deinem Gott, du tolles und törichtes Volk? Ist er nicht dein Vater und dein Herr? Ist er es nicht allein, der dich gemacht und bereitet hat? Gedenke der vorigen Zeiten und habe Acht auf die Jahre von Geschlecht zu Geschlecht. Er wählte dich als zum Eigentum. Er behütete dich wie seinen Augapfel. Wie ein Adler ausführt seine Jungen und über ihnen schwebt und breitet seine Fittiche aus und nahm dich und trug dich auf seinen Flügeln. Der Herr allein leitete dich und kein fremder Gott. Gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre und du seine Gebote halten würdest oder nicht. Der Herr, euer Gott, zieht vor euch her und wird für euch streiten, so wie er es in Ägypten getan hat und in der Wüste vor euren Augen. Da hast du gesehen, wie dich der Herr, dein Gott, getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Weg, den ihr gegangen seid, bis ihr an diesen Ort kamt. Denn der Herr, dein Gott, hat dich gesegnet in allen deinen Werken. Er hat dein Wandern durch die große Wüste auf sein Herz genommen. 40 Jahre ist der Herr, dein Gott, bei dir gewesen. An nichts hat's gemangelt. Soweit Mose. Was sind das für Sätze? Was will Mose uns heute noch damit sagen? Ich möchte diese Verse überschreiben. Gottes Volk auf dem Weg ins verheißene Land. Erstens, betrachte deinen Weg, den du bisher gegangen bist. Zweitens, bedenke Gottes Taten für dich und dein Verhalten Gott gegenüber. Preise Gott und gib ihm die Ehre, das dritte. Und das vierte, sei bereit für den Eintritt in das gelobte Land. Erstens, betrachte deinen Weg, den du bisher gegangen bist. Es ist gut und wichtig, einmal anzuhalten im Leben, zurückzuschauen, innezuhalten, nicht nostalgisch, darum geht es nicht, aber realistisch. Sich erinnern und besinnen und zu fragen, was war, was liegt hinter mir, welcher Weg liegt hinter mir und was ist jetzt, wo stehe ich jetzt und was liegt vor mir. Wir Menschen sind ja so vergesslich, wir vergessen so schnell, auch Gott vergessen wir so schnell. Und darum mahnt uns die Bibel immer wieder, vergiss nicht, vergiss nicht. Ein langer und schwieriger Weg liegt bereits hinter Israel. Und nun stehen sie kurz vor dem Eintritt in das verheißene Land und müssen über den Jordan auf die andere Seite. Mose darf nicht hinein. Aber nun steht dieser alte Mann noch einmal vor seinem Volk, das ihm so viel Mühe bereitet hat, wenn man das alles liest. In unglaublicher Weise erinnert er noch mal an alles, was Gott getan hat, und er mahnt die Israeliten, Gott zu gehorchen. Und dann sagt er, gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre. Gedenke der vorigen Zeiten und hab Acht auf die Jahre von Geschlecht zu Geschlecht. Schaut doch einmal zurück. Schaut doch einmal eure Geschichte an, sagt Mose. Den Weg, den Gott mit euch gegangen ist, den ganzen Weg, nicht den halben, nicht nur irgendwelche Teile. Eine gewaltige Geschichte lag bereits hinter ihnen. Da war Ägypten Ort der Gefangenschaft, Ort der Sklaverei. Ihr wurdet bedrängt, habt gelitten, habt zu Gott geschrien und Gott hat euch gehört. Er sandte Hilfe. Er hat euer Geschrei gehört, euer Elend gesehen. Und er sandte Hilfe, um euch aus der Sklaverei zu führen. Und dann kam der Tag der Erlösung. Dann kam der Durchzug durch das Rote Meer. Ich kann das jetzt nicht alles vorlesen oder das kann man alles nachlesen in der Bibel. Und wie hat das Volk dazu Gott geschrien vor lauter Angst, vor ihnen das Meer und hinter ihnen das ägyptische Heer. Aber Gott schaffte Rettung. Er sandte seinen Engel. Und dann kam eine Zeit in der großen Wüste, eine lange Zeit, 40 Jahre Wüstenwanderung. Das war kein Spaziergang, das war keine Abenteuerreise, ein ganz schwieriger Weg. Es war ein Erziehungsweg Gottes mit seinem Volk, Vorbereitungszeit für das gelobte Land. So wie unser Leben eine Vorbereitung auf das gelobte Land ist, ich komme da noch hin. Ein Weg voller Anfechtungen, voller Krisen. Ständig wurde der Glaube, das Vertrauen auf die Probe gestellt. Man muss sich das einmal klar machen, was das bedeutet. Wer möchte schon 40 Jahre in der Wüste herumirren? Wer möchte das schon? Ich nicht. Und was haben Sie aus allem gelernt? Nichts. Betrachte doch, vergiss nicht. Auch wir sind unterwegs auf dem Weg ins verheißene Land. Es ist gut und wichtig, einmal anzuhalten, zurückzuschauen, sich zu besinnen und zu fragen, was war bisher? Woher komme ich eigentlich? Wo stehe ich jetzt? Was liegt vor mir? Innehalten. Das tue ich immer wieder mal, von Zeit zu Zeit immer wieder mal innehalten, zurückzuschauen. Und dann sehe ich viel Licht in meinem Leben, aber ich sehe auch manches Dunkel. Ich sehe Gottes Spuren und kann nur danken. Ich sehe auch manches Versagen, wo ich eigenes durchgesetzt habe, wo ich Gott ungehorsam war, wo ich unsaubere Gedanken hatte, wo ich lieblos gehandelt, mit Worten verletzt habe. Für manches kann ich mich nur schämen. Und dann tue ich Buße, ganz einfach. Und bitte um Reinigung durch das Blut Jesu Christi, meines Herrn, und schaue auf ihn, auf seine Taten, die er für mich getan hat. Vielleicht will Gott dir heute einmal sagen, betrachte doch einmal im Rückspiegel deinen Weg, der hinter dir liegt. Und zwar den ganzen Weg, nicht nur Teile, nicht nur die schönen Strecken, sondern auch die schwierigen Strecken. Was war da? Jeder von uns hat seine eigene Geschichte. Jeder Weg sieht anders aus. Vielleicht hat Gott dir viel Gutes getan. Halte einmal inne und bedenke. Bedenke die Zeiten, wo Gott mit dir konkret geredet hat, wo du seine Liebe und seine Treue erfahren hast, seine Zuwendung, wo du fröhlich glauben konntest. Vielleicht hattest du Erfolg im Leben. Vielleicht hattest du ein ganz unbeschwertes Leben. Vielleicht gab es schwere Zeiten, Misserfolg. Vielleicht musstest du durch ein Stück Wüste hindurch. Vielleicht Krankheit. Vielleicht hast du einen geliebten Menschen verloren. Vielleicht ist eine Beziehung zerbrochen. Vielleicht leidet deine Ehe. Vielleicht ist manches schiefgelaufen, wo du versagt hast, wo du nicht mehr weiter wusstest oder verzweifelt warst und vielleicht Unglaube, Misstrauen, Zweifel dein Leben bestimmt haben. Vielleicht gab es Zeiten, wo du Gott ungehorsam, wo du Gott warst, wo du Gott ausgewichen bist, eigene Wege gingst. Ich kenne das doch. Ich jedenfalls. Vielleicht hast du an einer Stelle deines Lebens die Weichen falsch gestellt. Vielleicht stehst du vor manchen Trümmern. Ich weiß es nicht, ich kenne nicht euer Leben. Eine Frau sagte mir einmal, dass sie genau wusste, dass Gott sie als Missionarin haben wollte. Aber sie ist nicht gegangen. Und dann sagte sie mir, nun hat mich Gott auf ein Abstellgleis gestellt. So kann das sein. Muss aber nicht. Dabei muss es nicht bleiben. Denke immer daran, egal was passiert ist in deinem Leben, wie Gottes unsichtbare Hand in allem immer mit dir ging und dich bis heute festgehalten hat. Vergiss nicht. Schau auf das, was Gott für dich getan hat und tut. Das Zweite. Bedenke Gottes Taten für dich und bedenke dein Verhalten. Mose will, dass Gottes Volk sich besinnt auf Gottes Tun und auch darauf, wie schäbig es sich Gott gegenüber verhalten hat. Und dann sagt er, und das sind so wunderbare Sätze, die mich immer wieder angesprochen haben, ist Gott nicht dein Vater und dein Herr? Er allein hat dich gemacht und bereitet. Er hat dich als Eigentum erwählt. Er hat dich behütet wie sein Augapfel, wie ein Adler über den Jungen schwebt. So hat Gott dich dann aufgefangen mit seinen Flügeln und hat dich getragen. Der Herr allein hat dich geleitet und kein fremder Gott und so weiter und so fort. Ja, er hat dich wohl auch gedemütigt, damit kund würde, was in deinem Herzen steckt. Ich kenne das, damit manchmal offenbar wird, was, wie mein Herz wirklich aussieht. Und dann kommt dieser Satz, du hast gesehen, wie dein Gott dich getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Weg, den ihr gewandert seid, bis ihr an diesen Ort kamt. Und Gott hat dich gesegnet. Er hat dein Wandern auf sein Herz genommen. 40 Jahre war der Herr bei dir gewesen. Was sind das für Aussagen? Unglaublich. Was Gott alles für sein Volk getan hat, was er für uns getan hat. Immer war er da. Immer gegenwärtig. Immer ist Christus der Fels, wie es Paulus einmal sagt, mit ihnen gefolgt, damals schon. Immer zog Gott voran. Des Nachts oder am Tag in der Wolkensäule, um den rechten Weg zu zeigen, und nachts in der Feuersäule, um zu leuchten. In großer Geduld, in Liebe und Erbarmen hat Gott geredet, geredet und immer wieder geredet, getragen, geholfen und versorgt. Gott hat alles, wirklich alles für sein Volk gegeben. Und wie hat Israel reagiert? Anstatt zu danken und Gott zu ehren und Gott zu vertrauen, hat es sich ein goldenes Kalb gebaut und gesagt, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Man kann das nicht fassen. Das Vertrauen zu Gott war weg. Total weg. Und wo das Vertrauen zu Gott fehlt, da wird der Mensch unzufrieden, fängt an zu jammern und zu klagen. Und das ist auch heute gar nicht anders. Und wir können das alles nachlesen, da war immer wieder das Murren, das Meckern zu hören. Das Hinken auf zwei Seiten, die elende Halbheit, so wie Elia es einmal ausgedrückt hat. Halb wollte man Gott vertrauen und halb selber bestimmen. Aber wer halb dabei ist, der ist nirgends ganz dabei. Halb Gott, Gottes Eigentum oder Kind, das ist ein Unding. Aber wenn es ganz eng wurde, dann hat Gottes Volk immer wieder gewusst, wo Gott ist. Immer wieder zu Gott geschrien und gesagt, wir wollen gehorchen. Und das ist auch heute gar nicht so anders. Ich weiß noch, als Kind habe ich das miterlebt. So alt bin ich schon. Den letzten Krieg, den Weltkrieg, habe ich miterlebt. Da sind die Leute in die Kirchen geströmt. Das weiß ich noch. Aber nachher brauchten sie Gott irgendwo nicht mehr. Mose kann nur sagen, dankst du so deinem Herrn, deinem Gott, du tolles und törichtes Volk? Und dann sagt er, das verkehrte Geschlecht hat gesündigt, Schandflecken sind sie und nicht seine Kinder. Das sind wirklich drastische Worte. Aber sie stimmen. Und später, ganz viel später, hat Gott sein Letztes gegeben für sein geliebtes Volk und für die ganze Welt, nämlich seinen einzigen Sohn, Jesus Christus. Mehr konnte er nicht geben. Mehr geht wirklich nicht. Und dann lässt Gott sich für sein Volk schlagen, anspucken, ans Kreuz nageln. Und wie hat sein Volk reagiert? Wie reagieren heute Menschen? Ich lebe noch und ich höre noch und ich begegne noch Menschen. Ich weiß, wie sie reagieren. Nicht alle, das weiß ich auch. Aber was haben sie gerufen? Weg mit dem. Den brauchen wir nicht. Nein, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Kreuzige. Und doch gibt Gott sein Volk nicht auf. Und er gibt uns nicht auf. Keinen von uns. Das ist die wunderbare Botschaft. Er gibt nicht auf. Seine Liebe bleibt. Seine Treue. Auch wenn wir untreu werden. Und wenn wir unseren Weg betrachten, dann sollten wir schon fragen, wie wir uns Gott gegenüber oft verhalten haben. War da nicht auch Undank, Ungehorsam, innere Auflehnung, Murren, Jammern, Klagen? Die Bibel sagt es einmal ganz treffend. Wie murren denn die Leute also im Leben? Ein jeder murre wieder seine Sünde und da haben wir genug zu tun. Und wie ist das mit dem Vertrauen auf Gott wirklich, ihr Lieben? Haben wir nicht dem goldenen Kalb Wohlstand und Gesundheit oft mehr vertraut als dem lebendigen Gott? Nicht, dass ich das gering achte, keineswegs. Sind wir wirklich besser als die Israeliten? Gott hat auch dich zum Eigentum erwählt. Er hat dich gesegnet, auf Adlerflügel getragen. Durch alle Schwierigkeiten hat er dich getragen, wie ein Mann seinen Sohn trägt, auf die Schultern genommen. Und zwar den ganzen Weg. Und er schützt dich wie seinen Augapfel. Auch dein Wandern hat er auf sein Herz genommen. Dein Leben liegt auf dem Herzen Gottes. Und er schützt dich. Ja, und wenn er dich gedemütigt hat, dann wollte er wissen, was in dir wirklich steckt. Wem du wirklich vertraust. Hat Gott dich einmal vergessen? Ich frage einfach mal so. Hat er dich einmal benachteiligt? Er geht auch vor dir, vor uns her, um uns den Weg zu zeigen. Und auch für dich hat Gott alles gegeben, wirklich alles. Mehr geht nicht. In Jesus Christus hat er alles gegeben, sich selbst. Und Jesus ist vorausgegangen, um uns ein ewiges Zuhause beim Vater zu bereiten. Ja, es geht um das verheißene Land, um das gelobte Land, wie wir es oft sagen, das Jesus seiner Gemeinde versprochen hat. Nicht um weniger und mehr. Und wer in das gelobte Land wirklich will, und das tut ihr ja auch, Gott sei Lob und Dank, aber der soll es hier noch besser lernen, Gott zu danken, zu loben und zu ehren. Und ein drittes, preise Gott und gib ihm die Ehre. Mose jedenfalls hat sich entschieden, ganz klar entschieden, Gott zu preisen und ihm die Ehre zu geben. Dann sagt er, ich will den Namen des Herrn preisen. Gebt unserem Gott allein die Ehre. Er ist der Fels. Seine Werke sind vollkommen, denn alle seine Wege sind recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm. Gerecht und wahrhaftig ist er. Ja, Gott ist der Fels. Nicht ein Fels, sondern der. Zuverlässig und auf ihn ist wirklich Verlass. Er wankt nicht und wackelt nicht in keiner Zeit. Der Rheinfall von Schaffhausen, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, ich stand oft mal oder wiederholt davor, ist mir zum Bild geworden für Gott. Mitten in der reißenden Strömung steht nämlich ein Fels und der steht fest. Und so ist Gott. Mitten in den Strömungen dieser Zeit, mitten in der Flut der Krankheit, wenn die Flut kommt, die Entbehrung oder der Tod auch kommt, wenn uns vielleicht das Wasser bis zum Hals geht, darf ich das mal so sagen, ja? Ist Christus der ewige Fels da, auf den wir uns immer retten können? Treu ist Gott. Er bricht keine seiner Zusagen. Seine Werke sind vollkommen. Auch die Wege, die er mit uns geht, sind recht. Und darum lobe und preise Gott. Gib ihm die Ehre. Auch wenn du das Gefühl hast, dass er nicht da ist oder nicht hört. Wenn wir Gott preisen, richten wir unseren Blick auf ihn, von uns weg. Und wir kommen von uns weg. Unsere Sorgen und Probleme werden dadurch nicht verschwunden sein, aber sie werden etwas kleiner. Wenn wir im Kummer stecken bleiben, bleiben wir bei uns selbst und bleiben allein, werden vielleicht sauer oder verbittern. Und wenn wir zum Loben und Preisen überhaupt uns, ja, zum Loben und Preisen uns überhaupt nicht zumute ist und uns vielleicht die Worte fehlen, dann schlagen wir doch einen Psalm auf, zum Beispiel den 103. Psalm, und tun es mit diesen Worten. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst und dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Oder nimm ein Lied von Paul Gerhardt, die ich so sehr liebe, diese Lieder von Paul Gerhardt, und singe einfach, warum sollte ich mich denn grämen, habe ich doch Christum noch, wer will mir den nehmen, wer will mir den Himmel rauben, den mir Gott, der Sohn, beigelegt im Glauben, ja. Glaubt, mir ist längst nicht immer zum Loben zumute. Was macht man dann? Natürlich klagen und jammern ist das Beste, aber dadurch wird das Leben nicht besser. Nein, aber ich setze mich manchmal ans Klavier und spiele Gott zur Ehre und spiele mir den ganzen Frust von meinem Herzen. Und wenn du nicht Klavier spielen kannst, dann nimm doch einfach einen Kamm und Papier und dann kann man ganz schön da auch, das klappt auch, Gott zur Ehre ein Liedchen spielen. Und dein Herz wird fröhlicher, wirklich, das ist ein Geheimnis. Gott zu loben ist wirklich eine unerhörte, gute Kraft, dem Bösen entgegenzusteuern. Ein letztes. Sei bereit für den Eintritt, darf ich noch den letzten Punkt? Der ist noch wichtig. Sei bereit für den Eintritt in das gelobte Land. Schläft einer?
Nee.
Dann, okay. Dann wache auf, der du schläfst, so wird dich Christus erleuchten, steht in der Bibel. Okay. Die Parallele oder eine Parallele zum 5. Buch Mose ist, man staune, die Offenbarung des Johannes. Das letzte Buch der Bibel, das letzte Buch des Neuen Testamentes. Da geht es auch um das Ziel, um das Land der Verheißung, um das Land, das Jesus seiner Gemeinde versprochen hat. Die Offenbarung ist vor allem an die Gemeinde Jesu in der Bedrängnis gerichtet. Die sieben Gemeinden, die da genannt werden, stehen repräsentativ für die Gesamtgemeinde Jesu weltweit. Und da wird auch gesagt, wie es so bei uns aussehen kann. Nämlich, zum Beispiel, ich kann das jetzt nicht alles lesen oder so, aber zum Beispiel, du hast die erste Liebe verlassen. Da kann man schon mal eine ganze Predigt drüber halten. Du hast die erste Liebe verlassen. Das frage ich mich ja oft. Oder sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Oder halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Oder siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, also ich stehe draußen, aber ich höchel wieder rein zu dir. Das ist gar nicht so feierlich, wie sich das anhört. So kann es sein in der Gemeinde. Die Offenbarung ist kein Buch für Spekulanten, für Leute, die alles genau wissen wollen, wie und was alles passiert und so weiter, und sie haben sich immer noch geirrt. Das Anliegen der Offenbarung ist ein ganz anderes, nämlich die Gemeinde Jesu zu stärken, zu heiligen, vorzubereiten, damit sie durch alle antichristlichen Strömungen hindurch im Glauben standfest bleibt und bereit ist, den wiederkommenden Herrn Jesus Christus zu empfangen. Und das Reich, das Erbe, das Gott uns zugeteilt hat, einzunehmen. Deshalb ist die Offenbarung geschrieben. Jesus will uns in das Land bringen, der Herrlichkeit Gottes, wo kein Leid mehr sein wird. Kein Hass, kein Streit, keine Lüge, keine Verfolgung mehr, kein Krieg, keine Krankheit, kein Jammern, kein Klagen, kein Tod mehr sein wird, sondern nur noch schlicht und einfach Herrlichkeit. Ich war noch nicht da, aber ich will mich freuen auf diese neue Welt. Die Offenbarung ist wie ein Testament, eine Grundsatzerklärung, eine letzte Anweisung von höchster Stelle, eine letzte Einladung zu Jesus, das letzte Kapitel zum Beispiel, zu dem Wasser des Lebens. Wen dürstet, der komme und trinke das Wasser des Lebens umsonst, steht da. Gott hat uns nicht nur für dieses Leben geschaffen, sondern für das gelobte Land, für ein ewiges Zuhause bei Gott, dem Vater. Das ist Gottes Ziel mit uns allen. Es geht um den neuen Himmel und die neue Erde. Matthias Claudius kann sagen, wir sind nicht umsonst in diese Welt gesetzt, sondern sollen hier reif für eine andere werden. Es gibt nur einen, der uns dabei helfen kann, Gott. Und dem sei Ehre in Ewigkeit. Dieses Leben, also Vorbereitungszeit, Reifezeit für die Ewigkeit, für das ewige Zuhause bei Gott. Aber wir sollen nicht nur reifen für eine andere Welt. Als Christen haben wir in dieser Welt noch eine große Aufgabe. Denn wir sollen nicht allein dort ankommen. Das war mein Sehnen mein ganzes Leben lang. Wir sollen andere Menschen, möglichst viele Menschen mitbringen in das gelobte Land. Ein Lied hat mich immer wieder bewegt. Muss ich gehen mit leeren Händen? Kennt ihr das? So vor meinem Heiland stehen. Kann ihm keine Gabe bringen, keine einzige. Sehen. Doch, das war mein Ziel in meinem nicht nur Dienstleben, sondern als Christ, Menschen mitzubringen, in das gelobte Land. Denn irgendwann läuft unsere Zeit hier im Leben ab. Und wir müssen dann über den Jordan auf die andere Seite, in das verheißene Land. Mag sein, dass der eine oder andere oder ich kurz davor stehen. Wir wissen es nie. Gott weiß es. Der Weg dorthin ist nicht immer leicht. Es ist eben nicht der breite Weg, sondern der schmale, auf den Jesus uns gerufen hat und ruft. Anfechtungen, Verfolgung, Wüstenwege, Leidenswege bleiben auch Christen nicht erspart. Sie sind Erziehungswege Gottes. Stürme und Wellen kommen. Wenn ich so das Geschehen in der Welt betrachte, es zeichnet sich ziemlich deutlich ab, dass wir nicht besseren Zeiten entgegengehen. Das hat nichts mit Mut oder Angstmache zu tun, sondern mit Realismus. Jesus hat uns das auch nirgends versprochen. Wir gehen schon schwierigen Zeiten entgegen, politisch, wirtschaftlich, sozial, ethisch, moralisch und auch religiös und viel mehr. Aber Jesus ist immer im Boot bei seinen Jüngern. Vergessen wir das nicht. Er ist der Herr über das tobende Weltenmeer. Er ist immer größer als alles und er schläft nicht. Keinen Augenblick. Ich habe ein sehr spannendes Buch gelesen. Ich glaube, ein so spannendes habe ich vorher nicht gelesen. Die Glaubenskriegerin. Es handelt von einer jungen, ganz jungen, fanatischen Muslimin, die 100% Muslime sein wollte, damit sie ja einen guten Platz im Paradies bekommt. Und deshalb hat sie sich für den Dschihad entschieden, um den Gürtel umzuschnallen und möglichst viele Christen mit in den Tod zu reißen, wenn sie das Leben lässt, damit sie einen guten Platz im Paradies bekommt. Und dann ist Jesus ihr begegnet. Ich kann diese Geschichte nicht erzählen. Das ist eine so dramatische Geschichte. Da lernt man wirklich die Welt in der ganzen dämonischen Tiefe kennen und auch, was Gott tut. Dann wollte ihr Vater sie persönlich ermorden. Sie musste fliehen. Aber sie ist eine nun hundertprozentig, was heißt hundertprozentig, ganz entschiedene Christin geworden, die Jesus mit allen Konsequenzen folgt. Und sie sagt, Jesus ist für mich gestorben, er hat sein Leben gelassen. Und ich bin bereit, für ihn mein Leben zu lassen. Nun hat sie nur noch ein Ziel, möglichst viele Menschen zu Jesus zu bringen, mit ins Paradies. Es gibt genug dunkle Mächte, die die Christen daran hindern wollen, das gelobte Land nicht zu erreichen. Und darum ist es so wichtig, Gott zu gehorchen, auf seine Stimme zu hören, Jesus entschieden zu folgen, in Jesus zu bleiben. Gerade die Offenbarung will uns dabei helfen, durch alle Wirren hindurch das Ziel aller Ziele zu erreichen. Und am Anfang der Offenbarung sagt Jesus, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Den Schlüssel zum gelobten Land hat er. Er ist selber der Schlüssel. Und darum möchte ich ganz einfach sagen und so schließen, darum sei alle Zeit bereit zum Eintritt in das gelobte Land. Und wir wollen füreinander beten. Wir brauchen euer Gebet. Ihr braucht unser Gebet. Gott segne euch.